On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Und mit diesem musikalischen Meisterstück sage ich herzlich willkommen zu Folge 227 von On The Pitch, der Sportpodcast. Und damit mal wieder einen wunderbaren guten Morgen an David. Die Achtelfinals stehen an.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, die Gruppenphase ist gestern Abend mit dem letzten Spielen am Mittwochabend zu Ende gegangen und die Achtelfinals stehen vor der Tür bei der UEFA Euro 2024 in Deutschland. Und ja, gut, wir machen es einfach wie letzte Woche. Wir blicken einfach nochmal drauf, was sich seit Montag quasi getan hat, wie die letzten Spiele am dritten Spieltag abliefen oder auch chaotisch waren. Deswegen unter anderem ja auch eine kleine Nationalhymnenanspielung. Dazu kommen wir später und natürlich blicken wir voraus auf die Achtelfinals, auf den Turnierbaum und dann, was wir sonst so erwarten. Und ja, gucken vielleicht auch mal im Tippspiel rum, wie es da so mit dem Zwischenstand aussieht, wer sich da gerade ganz gut schlägt. Genau, und ich würde sagen, wir starten mit Gruppe A. Wir haben ja eigentlich schon drüber gesprochen am Sonntag. Schottland-Ungarn 0-1, Schweiz gegen Deutschland 1-1. Ich denke, es ist alles gesagt. Ganz Deutschland bedankt sich beim Last-Minute-Füllkrug und alles geht seinen gewohnten Weg.
Ja, ganz genau. Ich glaube, der Sonntag, da haben wir auch schon am Montag in unserem Wochenrückblick drauf geschaut, muss jetzt nicht nochmal breit analysiert werden. Was man aber da schon mal jetzt vor der Analyse dieser Woche sagen kann, ist, dass, glaube ich, Deutschland doch noch zu wenigen der Top-Teams gehört, die in der Vorrunde zumindest über Teilstrecken sehr gut performt haben und ja auch überzeugt haben. Das bleibt auch trotz des 1-1 gegen die Schweiz am Ende jetzt hier hängen.
Ja, auf jeden Fall richtig. Schade aus Stimmungssicht natürlich, dass Schottland raus ist. Die sind noch auf Platz 4 gerutscht, weil Ungarn eben gewonnen hat. Das eine nicht ganz so schöne Randnotiz. Genau, dann machen wir weiter am Montag mit Gruppe B. Und da ging das Nervenkitzelfinale gleich schon weiter. Albanien gegen Spanien erwartungsgemäß 0-1, wobei auch nur 0-1 ist ja fast schon knapp für Spanien, die allerdings jetzt so ungeschlagen mit 9 Punkten durch Gruppe B durchmarschieren. Und Kroatien gegen Italien in Leipzig ein 1-1 am Ende. Den Man of the Match Award kriegt Luka Modric. Und das völlig verdient. Es hilft nun leider nichts, weil Italien ja recht spät noch den Ausgleich schafft und so Kroatien rauskegelt. Und mit nur 2 Punkten kommt man nicht als Gruppendritter weiter.
So ist es. Ich meine, Kroatien hat ja auch, ich glaube, das kann man schon sagen, natürlich einerseits eine Hammergruppe erwischt mit Spanien und Italien, aber andererseits auch im Spiel gegen Albanien nicht wirklich überzeugt. Deswegen wäre es eine Riesenüberraschung gewesen, wenn sie hier noch weitergekommen wären. Aber die Möglichkeiten waren ja da. Ich meine, Modric hat erst einen Elfmeter verschossen, bevor er dann das 1-0 markierte. Und dann kommt eben der späte Nackenschlag von Italien. Auch die sind bisher nicht wirklich ins Turnier gekommen, gehen jetzt mit 4 Punkte als Gruppenzweiter weiter. Und wir werden gleich auch noch auf eine Gruppe gucken, wo 4 Punkte sogar gar nicht für einen der ersten 3 Plätze gereicht hat. Also auch da kann man von Glück sprechen. Italien hat sich wirklich da lang gemausert und Spanien über weite Strecken überzeugt, gegen Albanien natürlich nicht sonderlich effizient gewesen, aber 9 Punkte, das einzige Team, glaube ich, ja sogar mit 9 Punkten aus diesen 3 Spielen und dementsprechend, mittlerweile vielleicht auch spielerisch sowas wie das überzeugendste Land aktuell.
Genau, und das hat man ja oft gesagt, Spanien und Deutschland sind die beiden Teams, die am ehesten überzeugen. Wenn man jetzt rein auf die Punkte aus der Gruppenphase blickt, ist das auf jeden Fall zu unterstreichen. Spanien 9, Deutschland dahinter 7, das sind die besten und die Teams mit den meisten Punkten in dieser Gruppe oder in dieser Gruppenphase besser gesagt. So, genau, dann machen wir am Dienstag weiter. Zuerst waren die Spiele der Gruppe D, danach die der Gruppe C. Damit wir das Schlimme weg haben, würde ich vorschlagen, wir ziehen die Spiele von Dienstag 21 Uhr vor und haben, was soll man sagen, Manny? Man hätte es sich doch einfach sparen können. Dänemark, Serbien 0-0, England, Slowenien 0-0. Es bleibt alles beim Alten. Die Slowenen gehen irgendwie auf Platz 3, Dänemark und England 2 und 1, erwartungsgemäß, aber doch irgendwie sehr traurig.
Ja, es war ein enttäuschender Abend, aber ja generell war die Woche schon eher von etwas durchwachsenen Partien gepflegt. Wir hatten ja einen sehr guten Start ins Turnier mit vielen Toren und haben gedacht, wow, das könnte neue Rekorde brechen. Dafür haben wir jetzt in dieser Woche dreimal ein 0-0 gesehen, zweimal nur ein 1-0 zum Beispiel. Also generell kann man, glaube ich, sagen, dass es jetzt schon spektakulärere Tage gab. Aber der Abend war natürlich besonders bedrückend. Ich meine, Southgate mit den Engländern war natürlich Favorit gegen Slowenien. Aber spielerisch ja, konnte man da fast von Glück sprechen, dass man nicht gegen Slowenien sogar noch ein Gegentor gefangen hat. Und Dänemark gegen Serbien, ja, was soll man dazu noch sagen? Dänemark brauchte nicht mehr, holt jetzt 3 Punkte aus 3 Spielen und ist Zweiter und Serbien mit 2 Punkten am Ende raus. Die Geschichte aber, dass Matjaž Kek mit den Slowenen tatsächlich in die nächste Runde eingezogen ist. Da gab es ja auch die Rückkehr von Josip Iličić, der nach langen, sehr harten Depressionen wieder das Nationalmannschaftstrikot anziehen konnte und eingewechselt wurde. Und ja, 3 Unentschieden haben hier gereicht. Das erinnert an eine Nation, die es schon mal zum EM-Titel damit geschafft hat vor ein paar Jahren.
Oh ja, oh ja. Portugal 2016. Auch keine schönen Erinnerungen. Genau, dann gehen wir weiter von Gruppe C. Wobei, ja, ein Wort vielleicht noch zu England. Du hast in irgendeinem Satire-Artikel jetzt eben noch entdeckt. Schock bei den Engländern. Man muss weiterspielen, trotz des schlechten Fußballs sinngemäß. Das ist schon wirklich schauderhaft, was die da sich zusammenschieben, ne?
Ja, es ist wirklich beeindruckend. Also wir kennen ja alle den Southgate-Fußball schon länger, aber es ist schon wirklich sehr beeindruckend, wie wenig man aus einem Kader von 1,5 Milliarden Marktwert, glaube ich, oder so, ja, herausholen kann. Ja, ja. Andi Ernst war ja im Stadion und als Ruhrpott-Reporter natürlich von Funke Sport und hat gesagt, er hat selbst in der vergangenen Saison bei Schalke wenige Spiele gesehen, die so unspektakulär und so langweilig waren und so schlecht waren. Und das sagt, glaube ich, alles darüber aus, wenn das ein Schalke-Reporter zu einem Team wie England sagt. Also England kann man hier bisher, das ist das Ding, wir wissen jetzt, sie sind als Gruppenerster dennoch ins Achtelfinale gekommen, jetzt wird es ja erst wichtig, aber soweit sei gesagt, mit diesen 5 Punkten kann man von Glück sprechen, dass man weitergekommen ist. In einigen anderen Gruppen hätte es formtechnisch vielleicht auf jeden Fall nicht für den 1. oder 2. Platz gereicht.
Und dann ist die nächste Frage, die wir vielleicht jetzt auch schon klären können, Deutschland trifft auf Dänemark, weil die Gruppen Zweiter geworden sind, ist das denn ein leichteres Los als England?
Ja, das ist immer die Frage, ne?
Richtig.
Ich glaube, Dänemark ist ekliger. Also Dänemark, ja, sehe ich eher so in einer Lage wie die Schweiz vielleicht gegen uns, die uns, glaube ich, doch große Schwierigkeiten hinzufügen können. Und ich glaube, bei denen ist der Hype über dem Achtelfinale noch ein bisschen größer und der Kader ist, glaube ich, auch gut genug, um uns ärgern zu können. Das ist eben das Ding. Und bei England, ja, sehe ich so gar keine spielerische Weiterentwicklung. Deswegen kann man vielleicht sogar sagen, dass uns solche Teams, die ja ganz gut gegen den Ball sind, uns etwas schwerfallen. Und das ist, glaube ich, eher Dänemark.
Ja, guter Vergleich, würde ich sogar mitgehen. Genau, dann kann ich euch noch sagen, Slowenien geht als viertbester Gruppendritter weiter ins Achtelfinale, um mal ein bisschen Chaos hier in die ganze Sache reinzubringen. Und dann kommen wir von einem Chaos zum anderen, und zwar die Tabelle in Gruppe D. Was soll man sagen? Es hat sich noch mal einiges gedreht, auch während der Spiele. Niederlande, Österreich am Ende 2-3 im Berliner Olympiastadion. Während in Dortmund, allein schon, dass die beiden Stadien Austragungsort für dieses Gruppenfinale waren, ist nur angemessen. Frankreich gegen Polen 1-1, unter anderem mit dem zurückgekehrten Maskenmann. Elfmeter-Drama um Lewandowski und auf der anderen Seite einfach Marcel Sabitzer, der komplett Österreich in die absolute Ekstase versetzt.
Österreich, wie gesagt, vor dem Turnier war ja Österreich sowas wie das Dark Horse für einige Experten auch. Und ich habe ehrlicherweise daran nicht geglaubt. Ich habe jetzt ehrlicherweise vielleicht geglaubt, dass man mit Niederlande um den 2. Platz kämpft, aber jetzt landet man hier vor Frankreich und Niederlande. War ja auch irgendwie eine komische Gruppe. Gerade Frankreich, die haben sie überhaupt ein Tor selber geschossen? Ich glaube nicht, ne?
Wer?
Frankreich? Ich glaube, sie haben noch 2-1 Tore oder so ähnlich. Naja, jedenfalls Frankreich mit einer relativ schwachen Offensive auch. Mbappé hat ja gerade in den ersten Partien sehr viel auch liegen lassen. Und Österreich wollte sich da auf keinen Fall geschlagen geben, hat in jeder Partie dagegen halten wollen. Und Rangnick hat auch echt Offensivfußball zelebriert. Und das hat auch gegen die Niederlande wieder richtig Spaß gemacht. Noch dazu sind natürlich die Fans sensationell. Die haben natürlich auch für diese, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, sicherlich, als sie gesungen haben, die Deutsche Bahn ist voll im Arsch.
Es waren übrigens ein Foulelfmeter und ein Eigentor. Ja, also genau. Wenn du es so willst, genau. Ja.
Also Frankreich tatsächlich ohne Tor aus dem Spiel heraus. Aber Österreich überzeugt neben dem Platz und auf dem Platz aktuell. ich glaube, da entwickelt sich gerade was. Es wirkt so sehr euphorisch bei den Österreichern und man traut sich da, glaube ich, auch einiges zu. Und ich bin echt gespannt, wie sie sich jetzt in der K.O.-Runde präsentieren. Sie treffen ja jetzt auf die Türkei. Das hätte sie natürlich auch durchaus schlechter treffen können. Also das Viertelfinale ist in Sicht, finde ich.
Genau. 2008 und 2016 war man in der Gruppenphase gescheitert. 2021 im Achtelfinale gegen Italien gespielt. Das war natürlich auch relativ unglücklich, da dann ausgeschieden. Also drücken wir den Österreichern die Daumen, dass es mit Ralf Rangnick auf jeden Fall weitergeht. Das ist echt richtig wild gewesen. Auch mit diesem Eigentor von Donjel Malen ganz zu Beginn. Das war wirklich eine spektakuläre Partie. Da lohnt sich auch fast das Real Life über 90 Minuten sich nochmal anzuschauen. Herzliche Empfehlung dahingehend. Ja, und die Niederlande, das können wir auch noch sagen, die geht als bester Gruppendritter weiter ins Achtelfinale mit 4 Punkten. Dann kommen wir zum gestrigen Tag, Gruppe E. Wo fängt man am besten an? bei den harten Fakten. Slowakei gegen Rumänien 1-1, Ukraine gegen Belgien 0-0. Die Ukrainer mussten auf jeden Fall gewinnen. Alle Mannschaften hatten vor diesem Spiel 3 Punkte. Was soll man sagen? Nach diesen Spielen haben alle 4 Punkte.
Ja, und jetzt sind wir also in der Gruppe angekommen, wo ein Team mit 4 Punkten nicht mal auf einem dritten Platz steht und damit eben nicht weiterkommt. Und es ist leider die Ukraine, die sich gegen erneut unfassbar schwache Belgier zu einem Punkt immerhin gekämpft hat und damit am Ende bei 4 Punkten stand. Und Belgien, ja, also das ist so irgendwie schon das zweite England spielerisch, ne? Also sie haben vorne einen Stürmer mit Lukaku, der jeden butterweichen Pass von De Bruyne ja sowas von neben das Tor setzt und nicht versenkt. Also ich weiß nicht, was da vorne gerade aktuell los ist. Wir haben spielerisch wenig Weiterentwicklung und jetzt holt man eben den Punkt gegen die Ukraine und ist am Ende auch als Zweiter immerhin weiter. Aber ja, in der Gruppe, wo wir ganz klar gesagt haben am Anfang, da muss sich Belgien als Erster durchsetzen gegen Rumänien, Slowakei und Ukraine, da ist man punktgleich mit allen Teams. Das ist tatsächlich sehr überraschend. Und ja, Ukraine, wie gesagt, starke kämpferische Leistung. Es war am Ende das 3-0 am Anfang gegen Rumänien, was dann natürlich dazu geführt hat, dass man jetzt hier mit der schlechtesten Tordifferenz rausfällt. Aber ich glaube, das hätte ja vor Beginn dieser Gruppe auch noch niemand erwartet, oder?
Die Gruppe E 2024 ist die erste Gruppe in der Euro-Geschichte, in der alle 4 Mannschaften eines ihrer 3 Spiele gewinnen, 1 unentschieden spielen, 1 verlieren. Ukraine ist auch das erste Team, das mit 4 Punkten dann quasi als letzter ausscheidet. Und zur belgischen Form ist es wirklich zum Haare raufen. Belgien ist in den 4 der letzten 5 Gruppenspielen bei großen Turnieren ohne Torerfolg geblieben. Davor hatten sie 9 Gruppenspiele in Folge gewonnen und dabei 21 Tore erzielt. Also die goldene Generation plättert ab.
Ja, also jein. Haben wir auch schon vor dem Turnier besprochen. Da kommt ja genug nach und ich finde, sie haben ja auch einen jungen, dynamischen Trainer mit Tedesco, der sicherlich auch so junge Spieler gut fördern kann, so ein Openda und so, aber ja, vielleicht ist das ja jetzt auch ein gutes Zeichen, Romelu Lukaku mal ein kleines Zeichen zu setzen und ihn auf die Bank zu setzen? Ich weiß nicht. Also,
ich habe keine Ahnung.
Diese 3 Partien waren für mich echt ein Offenbarungseid, dass der Mann aktuell, ja, ich weiß nicht, da läuft irgendwas schief aktuell.
Ich gucke mir einfach die ersten 2 Minuten des Rumänien-Spiels dauerhaft in Dauerschleife an. Da hat nämlich Juri Thielemans mal ein klassisches Tor erzielt und das gar nicht mal so hässlich. Wie gesagt, das war der kleine Lichtblick aus belgischer Sicht. Es kann nur besser werden und da kann man sich ja vielleicht nur mit den Engländern zusammensetzen. Genau, dann kann ich sagen, ja, auch die Slowakei logischerweise weiter als Dritter in der Tabelle der Gruppendritten. Und dann gehen wir in Gruppe F und nehmen den Wahnsinn von gestern Abend auf und können gleich auflösen, welche Nationalhymne wir eingespielt haben. Es war natürlich die von Georgien. Kvaratskhelia ist der Mann, der am Ende unter anderem den Sieg einleitet gegen die Portugiesen auf Schalke. Ein 2-0 am Ende und währenddessen hatte ich die Kartenflut in Hamburg noch so ein bisschen mit begleitet. Am Ende ein 1-2 zwischen Tschechien und der Türkei. Emotionaler geht's kaum. In allen möglichen Richtungen der Emotionalität.
Ja, absolut. Das ist wirklich sensationell, was hier, ja, Willi Sagnol, man muss es oft genug sagen, als Trainer bei Georgien hingezaubert hat. Man gewinnt gegen die Portugiesen, die natürlich über weite Strecken das bessere Team waren. Aber erstens hatte Georgien einen sensationellen Torwart zwischen den Pfosten, generell schon im Turnierverlauf, ne, mit Mamardashvili, der wirklich alles rausfischt. Aktuell für mich auch so ein bisschen die Überraschung oder vielleicht eine der Entdeckungen auch des Turniers, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mit Kvaratskhelia natürlich da vorne ein Spielmacher, der auch wieder für ein Tor gut war. Und ja, das ist einfach sensationell, was dieses Team hier aus einem ja nicht sonderlich breiten Kader rausholt und dann sogar noch mit dieser unfassbaren Moralvorstellung die Portugiesen mit 2-0 wegfegt. Hätte ich vorher nicht gedacht. Die Geschichte war ja dann besonders toll, weil, das habe ich dir ja schon vor der Aufnahme erzählt, Kvaratskhelia, der hat tatsächlich in einem solchen Talentzentrum, was Ronaldo in Georgien erstellt hat, angefangen zu trainieren und da ist auch so ein Bild entstanden und durch Social Media gegeistert von den beiden zusammen. Und dann ist ausgerechnet er der gegen die Portugiesen, gegen Ronaldo 2 Minuten nach Beginn des Spiels das 1-0 markiert. Diese Geschichten, die kann man sich nicht ausdenken und Georgien auf jeden Fall bisher die Geschichte des Turniers, oder? Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Ja,
absolut. Die erste Nation aus Europa, die sich bei einem großen Turnier für die K.O.-Phase qualifiziert hat, seit Island 2016. Man erinnert sich gerne. Das ist sehr, sehr schön. Georgien mit all dem, was da auch in dem Land los ist, freut mich das total. Kvaratskhelia natürlich, der Superstar, trifft hier nach 1 Minute und 32 Sekunden. Und übrigens, Georgien stellt ja auch den Top-Torschützen in dieser Gruppenphase. Georgios Mikotadze mit 3 Toren, in jeweils allen Gruppenspielen mindestens einmal getroffen. Das ist nicht vielen Spielern geschehen in der Euro-Geschichte. Erst der 9. Spieler bei der letzten EM war es ausgerechnet Cristiano Ronaldo, der jetzt ohne Torerfolg blieb in der Gruppenphase.
Ja, das ist auch wieder eine coole, coole Parallele. Ja, aber am Ende, es ist Wahnsinn. Am Ende ist es Gruppenplatz 3 für Georgien mit 4 Punkten und einer ausgeglichenen Tordifferenz. Das reicht natürlich dann fürs Achtelfinale. Und ja, ich glaube, da kann man auch echt nochmal sagen, in der Hinsicht ist der Modus mit diesen 4 besten Gruppendritten, auch wenn es sehr oft zu Verwirrungen führt, doch auch eine tolle Geschichte, weil was seitdem alles passiert ist, du hast auch Island angesprochen, jetzt haben wir Georgien, solche Teams im Achtelfinale zu haben, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich dadurch natürlich extrem und die Geschichten, die sich um dieses Turnier bilden, umso mehr.
Wolf Fuß hat es gestern im Kommentar angesprochen, ohne diesen Modus wäre das gar nicht alles passiert. Von daher kann man dem Hinblick auch mal Danke sagen, dass es diese Entwicklung gegeben hat. Ein Wort vielleicht noch zum Parallelspiel, Tschechien gegen Türkei. Es war ein ziemlich umkämpftes Spiel, die Tschechen, ich glaube seit Minute 31 oder so in Unterzahl, weil einmal gelb-rot verteilt wurde und gegen Antonin Barak früh der Platzverweis ausgesprochen wurde. Man hat lange richtig gut gekämpft, in der 20. Minute war der Platzverweis. Dann treffen die Türken erst in der 51. Minute zum Führungstreffer, dann ist es wirklich spektakulär, denn, ja, lass mich rechnen, 46 Minuten nach dem Platzverweis gleicht Tschechien noch aus, um dann in der Nachspielzeit das 2-1 von der Türkei zu bekommen. Ein bisschen Hoffnung war noch da, dadurch, dass Georgien allerdings ja auf dem Weg des Sieges war. Schwierig da noch an Georgien vorbeizukommen. Am Ende bleibt von diesem Spiel, dass 18 Mal Karton gezeigt wurde, 16 Mal gelb, ein Platzverweis mit gelb-rot und einmal rot am Ende noch im Trauma oder im Trubel nach Apfel.
Ja, definitiv. Bei der Türkei, die wären ja, wäre das späte Tor nicht gewesen, dann sogar noch hinter Georgien gelandet, ne? Weil dann hätten sie ja -1 Tordifferenz gehabt, trotz 4 Punkten. Das Tor war dann tatsächlich nochmal wichtig, um diesen zweiten Platz zu untermauern. Auch eine Kampfleistung am Ende und Tschechien, konnte bei dieser EM leider nicht überzeugen, trotz einiger Topspieler, auch einen Patrick Schick natürlich, an den wir da denken müssen. Da hat es einfach nicht gereicht am Ende. Und ja, ich würde sagen, David, ich glaube, wir können auf die Achtelfinals schauen, oder? Weil da warten ja ein paar Kracher auf uns.
Ja, das machen wir doch gerne. Wir starten rein mit dem ersten Achtelfinaltag am Samstag, 29. Juni. Übrigens auch der erste Tag, an dem die Tour de France startet. Das nur am Rande. Also Sportprogramm geht dann gleich wieder in die Vollen. Berlin, 18 Uhr, Schweiz gegen Italien. Wen sehen wir da vorne? Ich würde sagen, die Schweizer haben durchaus eine Gelegenheit, wenn die Italiener so spielen wie gegen Kroatien, da ein gehöriges Wörtchen mitzureden.
Ja, ich glaube, am Samstag warten 2 enge Spiele auf uns. Schweiz, Italien, Deutschland dann gegen Dänemark. Ich glaube, wir können uns auf 2 enge Spiele freuen. In keinem der Spiele sehe ich jetzt ein Team so richtig wegziehen in dieser Partie. Und ich glaube, Deutschland und Italien müssen sich auf jeden Fall strecken. Und ich setze jetzt einfach auch mal auf die Schweiz. Aber bei Deutschland, ich glaube, dieses 1-1 gegen die Schweiz, das war so ein bisschen der Hallo-Wach-Effekt. Man konnte auch einen Rückstand aufholen, man konnte einen solchen Gegner jetzt schon mal zumindest nichts bezwingen, aber man konnte ihn Man konnte ihm dann noch einen Punkt abverlangen und ich glaube, daraus lernt man jetzt und gewinnt auch gegen Dänemark.
Per Mertesacker hat auch gesagt, das ist in gewisser Weise eine Generalprobe für die K.O.-Phase und gar nicht mal so schlecht, dass man dann mal geübt hat, so einem Rückstand hinterher zu laufen und diese Mentalität unter Beweis stellen zu müssen. Genau, würde ich auf jeden Fall mitgehen, beides enge Spiele und für die Schweiz würde ich mich auch freuen und sehe das nicht als komplett unrealistisch an, gegen Italien den Titelverteidiger hier so ein bisschen zu ärgern. Am Sonntag, den 30. Juni, kehren die Engländer dann wieder mal zurück in die Lieblingsstadion. Auf Schalke geht's gegen die Slowakei und ich sag mal so, wenn England das verliert, dann ist die Peinlichkeit eigentlich nur in die Realität umgesetzt und offenbar geworden.
Ja, definitiv. Also auch hier muss man wieder sagen, man kann von Glück sprechen, dass mit 5 Punkten England als Gruppenerster weitergekommen ist, weil sonst hätte ja durchaus ein härteres Los gewartet. Und mit der Slowakei, auch das wird wahrscheinlich spielerisch keine Meisterleistung, aber man kann davon ausgehen, dass mit Southgate, es wieder mit diesem englischen Team ins Viertelfinale schafft, ohne auch nur in einem Spiel hier gut performt zu haben. Ich weiß nicht, auch hier nicht, ob es eine deutliche Sache wird bei dem, was wir von England bisher gesehen haben. Aber also die Slowakei ist, glaube ich, gut bedient damit, überhaupt ins Achtelfinale eingezogen zu sein. Und allein das ist für die, glaube ich, schon eine tolle Geschichte.
Der Sieger dieser Partie, England gegen Slowakei, trifft dann im Viertelfinale auf den Sieger aus Schweiz gegen Italien. Und der Sieger aus Deutschland gegen Dänemark trifft entweder auf Spanien oder tatsächlich Georgien. Spanien gegen Georgien, eins der nominell schönsten Achtelfinals bei diesem Turnier, die Spanier der Top-Favorit und die Georgier die Top-Überraschung. Schade, dass sich eine Mannschaft jetzt schon verabschieden muss.
Ja, so ist es. Und Georgien geht ja mit ordentlich Rückenwind in diese Partie, ne? Also man schlägt den direkten Nachbarn von Spanien mit 2-0 mit Portugal. Das heißt, mehr Selbstbewusstsein als jetzt in diesem Achtelfinale kann Georgien, glaube ich, gar nicht mehr haben. Sie haben ein paar Trümpfe in der Hand, wir haben eben drüber gesprochen. Aber diese Spanier, die wir bisher gesehen haben, ich glaube nicht dran, dass Spanien hier in diesem Achtelfinale gegen Georgien rausgeht. Also das wäre schon wirklich eine zu romantische Geschichte fast. Deswegen, vielleicht das könnte auch eine der Partien sein, die dann mit 2 Toren Abstand entschieden wird. Ich glaube, Georgien wird sich gut präsentieren. Aber ja, gegen Portugal war ja auch die Prise Glück dabei, dass keine der viel mehr Torschüsse auf der Seite der Portugiesen am Ende ins Tor ging auch.
Ja, das ist wahrscheinlich dann ja dann doch irgendwie der Favorit macht. Genau, dann kommen wir zum nominellen Topspiel. Montag, 1. Juli, 18 Uhr, Düsseldorf. Frankreich gegen Belgien. Da muss eigentlich Frankreich schon durchgehen, wenn sich die Belgier jetzt nicht so komplett berappeln und sich vergegenwärtigen, welche Qualität sie eigentlich auf dem Platz haben.
Ja, ist doch komisch, dass wir gerade bisher haben wir bei allen Favoriten gesagt, ja, die werden sich schwer tun, ja, die werden sich schwer tun, ja, die werden sich schwer tun. Und in dieser Partie habe ich wieder das Gefühl, also von der Leistung, was beide bisher gezeigt haben, müssen beide oben was drauflegen. Wobei Frankreich natürlich gerade mit im Hinblick auf die individuelle Klasse in der Breite auch noch besser besetzt ist und mit diesem Kader zum Großteil eben auch schon bei vorherigen Turnieren sehr viel Erfolg hatte. Und Belgien, ja, da rumort es ja. Ich meine, die Fans haben ja auch gepfiffen nach diesem schwachen 0-0 gegen die Ukraine. Das sieht alles andere als nach einer Einheit aus. Und ja, der Trainer Tedesco hat ja auch eine ganz komische Pressekonferenz gegeben, wo er sich über ganz, ganz seltsame Faktoren aufgeregt hat vor dem Spiel. Also ich sehe hier auch Frankreich tatsächlich relativ sicher im Viertelfinale.
Und der Sieger dieses Spiels, Frankreich gegen Belgien, trifft auf den Sieger aus Portugal gegen Slowenien. Portugal jetzt natürlich mit dem Rückschlag und Slowenien darf man sicherlich auch nicht unterschätzen. Das Spiel findet statt in Frankfurt am 1. Juli. Muss man auch gucken, wie es dem Rasen bis dahin geht. Da ist jetzt ein bisschen Zeit für die Greenkeeper, mal ein bisschen was nachzulegen. Also wer setzt sich dann am Ende durch und trifft dann mutmaßlich auf Frankreich, wenn wir jetzt mal so gehen. Das müsste ja dann doch eigentlich Portugal machen, wenn man sich die reinen Namen anguckt, dieser beiden Mannschaften.
Ja, auch Portugal hat ja eigentlich vor der Partie gegen Georgien ganz gut performt, hätte ich jetzt gesagt. Auch offensiv stark. Und dementsprechend, ja, muss man natürlich hier für Portugal gehen. Ich muss sowieso für Portugal gehen, weil ich ja einen kleinen Hammer-Tipp, glaube ich, getippt habe. Ich meine, ich habe ja Portugal sogar auf Europameister getippt, wenn ich nicht komplett irre. Dementsprechend muss ich hier natürlich sagen, dass Portugal weiterkommt. Ist doch klar.
So, bevor wir es vergessen, Benny hat Portugal als Europameister getippt und ist in unserer Tipprunde. Ihr könnt natürlich theoretisch immer noch dabei sein.
kicktipp.de/onthepitch-EM2024.
Du hast Portugal als Europameister getippt, aber ich kann dich beruhigen, du bist nicht der Einzige. Es gibt noch eine zweite Person, die sich hier wacker zugunsten der Portugiesen entschieden hat.
Ich habe übrigens als das Team mit den meisten Toren, habe ich übrigens England getippt. Ich wage zu bezweifeln, dass das noch aufgehen wird.
Welches Team stellt den Spieler mit den meisten Toren, ist, glaube ich, die Frage. Aber auch das wäre bei England gerade schwierig. Genau.
Ach, stimmt, sorry.
Genau, dann haben wir noch zwei Achtelfinals ausstehen. Und zwar am Dienstag, den 2. Juli, in der Münchner Arena spielen Rumänien und die Niederlande gegeneinander. Dass sich die Rumänen in München wohlfühlen, haben wir gegen die Ukraine schon gesehen, als sie unerwartet früh dann doch irgendwie demontiert haben. Und die Niederlande, ja, ich würde sagen, es ist noch nicht so ganz unter dem Niveau, wie das England zum Beispiel zelebriert oder die Belgier, aber auch da würde ich die Niederlande jetzt mal vorne sehen, wobei man in Rumänien sicherlich nicht ganz so pessimistisch auf diese Ausgangslage guckt, eben weil man sich in München schon mal wohlgefühlt hat und man trifft im Viertelfinale als Sieger dieses Spiels auf entweder Österreich oder die Türkei, das Ganze dann am Abend auch noch in Leipzig. Achtung, das ist Magenta-Exklusivspiel, nicht vergessen.
Ja, und dann dafür auch ein relativ spannendes Magenta-Exklusivspiel zwischen zwei Teams, die ja auch durchaus auf einer Höhe sind und beide bisher ganz gut performen. Österreich aber sehr dynamisch bisher und macht einfach sehr viel Bock auf mehr. Ich glaube, die werden sich gegen die Türkei durchsetzen und ins Viertelfinale einziehen. Rumänien, ja, klar, haben eine gute Vorbereitung gespielt. Ja, klar, sind als Gruppenerster vor Belgien weitergekommen, haben aber auch die Partie gegen Belgien, gegen relativ durchschnittliche Belgier 2-0 am Ende deutlich verloren. Und deswegen sehe ich auch hier die Niederlande weiter. Wir tippen hier relativ langweilig, glaube ich, aber ich weiß nicht. Wir haben natürlich auch viele, viele große Außenseiter in diesem Achtelfinale, wenn du nochmal drauf guckst, ne? Also Rumänien, wir haben Slowenien, wir haben Georgien, wir haben die Slowakei im Achtelfinale. Das hätte so vielleicht auch niemand gedacht vor dem Turnierverlauf.
Ja. Auf jeden Fall. Zu Türkei gegen Österreich muss man noch dazu sagen, ich habe mir gestern so ein bisschen mitgeschrieben, wer jetzt alles gesperrt ist fürs Achtelfinale, weil man wusste ja nicht, ob es überhaupt dazu kommt, aber wir sind ja jetzt so weit gekommen. Hakan Çalhanoğlu ist gesperrt, Akaydin ist gesperrt, also ein Innenverteidiger noch dazu, wobei dann ein Innenverteidiger Bardakçı jetzt schon gesperrt war, der kommt wieder zurück, also allein schon ohne Çalhanoğlu könnte schon mal so ein kleiner Mutmacher sein für die Rangnick-Mannschaft.
Ja, definitiv. Das ist ganz wichtig. Aber wenn du schon bei Ausfällen bist, dann müssen wir natürlich auch über Deutschland reden, weil da droht ja die Stamminnenverteidigung wegzubrechen. Also einmal Jonathan Tah, der ja wegen seiner zweiten gelben Karte nach der Partie gegen die Schweiz ja jetzt im Achtelfinale nicht dabei sein wird. Und eben Antonio Rüdiger, der noch angeschlagen ist und auszufallen droht. Das war jedenfalls mein letzter Stand. Und dann
ja.
Ja,
es soll wohl Nico Schlotterbeck starten, habe ich von Lea Wagner gehört gestern.
Nico Schlotterbeck und daneben wer? Waldemar Anton.
Ja, dann kann sich die neue Dortmund-Innenverteidigung schon mal einspielen.
Ja, und Nagelsmann wird sich nach der Partie, wenn es nicht gut läuft, wahrscheinlich Sprüche anhören müssen, warum ein Mats Hummels nicht dabei ist. Da fallen wir vielleicht dann wieder zurück in alte Muster.
Wenn es schief geht, was macht eigentlich gerade Borussia Dortmund? Serhou Guirassy, Waldemar Anton und wohl auch noch Chris Führich, habe ich gelesen.
Ja. Es sind gestandene
Bundesliga. Die Bayern kaufen die Liga kaputt, sage ich.
Ja? Gut, die Dortmunder, das sind keine typischen Dortmund-Transfers, oder? Also so ein Guirassy, auch wenn der richtig, richtig geil getroffen hat und gut gespielt hat bei Stuttgart letzte Saison, das sind ja alles mittlerweile auch Spieler, die Mitte, Ende 20 sind. Und Dortmund, gerne mal jungen Spielern eine neue Chance gegeben hat. Aber naja, wir sprechen da sicherlich noch mal vor der Bundesliga-Saison drüber.
Ja, auf alle Fälle. Dann, glaube ich, sind wir durch und wir gucken noch mal kurz auf unser Tippspiel. Wir starten vielleicht mit den Gruppensiegern. Da haben sich bei Gruppe A, glaube ich, sogar alle bei uns dafür entschieden, Deutschland als Gruppensieger zu tippen. Das hat dementsprechend auch funktioniert. Glückwunsch für diese 4 Punkte. In Gruppe B haben sich die meisten für Spanien entschieden, außer ein gewisser Paul Breitner und meine Wenigkeit. Wir haben auf Italien gesetzt, das hat nicht ganz so gut funktioniert. Was soll ich sagen, in Gruppe C haben alle auf England getippt, haben auch recht behalten. Allerdings traurig, wie sie recht behalten haben, weil die Engländer sich eben dann doch schwer getan haben. In Gruppe D haben die meisten auf Frankreich gesetzt, 2 Personen auf die Niederlande. Wer ist es geworden? Österreich. Keine Punkte für alle in Gruppe D. Das gleiche gilt für Gruppe E, die tatsächlich Rumänien für sich entschieden hat. Die meisten haben auf Belgien getippt, einige auf die Ukraine, allerdings auch da keine Punkte für alle. Gruppe F hat dann funktioniert, bis auf der Kollege Focki hier, unser alter Haudegen, liebe Grüße, der hat auf die Türkei getippt, haben alle Punkte abgesahnt für den Portugal-Tipp. Genau, das heißt, theoretisch sind noch alle die Halbfinals möglich. Wenn das mit dem Turnierbaum eingerechnet ist, wird das aber links schon schwieriger. Ich für meinen Teil kann sagen, Frankreich, Italien, Portugal, Spanien ist dann vielleicht nochmal überdenkenswert, jetzt so spät, Deutschland, Österreich, vielleicht statt Italien. Gucken wir mal. Europameistertipp, theoretisch noch alles möglich. Ich sehe viel Deutschland, ich sehe Frankreich, Portugal, Italien, Spanien. Ja, es ist weiter alles möglich und ich würde sagen, wir geben noch einmal die Tippspielsieger der Spieltage durch. Das war an Spieltag Nummer 1 Dane und Charlotte, an Spieltag Nummer 2 Marcel, an Spieltag Nummer 3 David Müller, liebe Grüße. An Spieltag Nummer 4 war es Felix und der sichert sich tatsächlich immer noch Platz 1. Spieltag Nummer 5 habe ich für mich entschieden, Spieltag Nummer 6 wieder Felix, aber da gab es nur 5 Punkte und Spieltag Nummer 7 ging an Marcel.
Ja. Du stehst auf Rang 7, ich stehe auf Rang 9. Wir sind noch in Schlagdistanz, also
ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit meiner Mutter lieferst du dir.
Ja, schön. 61 Punkte, Platz 9. Gerade in den letzten Tagen habe ich, glaube ich, relativ wenig Punkte geholt. Aber es sind ja noch ein paar wichtige Spiele vor uns. Und wenn am Ende Portugal Europameister wird, dann ist das ja sowieso.
Ja, genau. Aber wenn man sich jetzt den Spieltag anguckt, als Frankreich gegen Polen unentschieden gespielt hat, als England nicht gegen Slowenien gewonnen hat, da ist es halt auch schwierig gewesen, über Punkte zu holen. Das gleiche gilt für ein 1-1 von der Schweiz gegen Deutschland. Das hat auch niemand getippt. Demnächst tippe ich für mehr Überraschungen und dann sah ich noch für den Georgien-Sieg Punkte ab. Aber wir lernen ja aus unseren Fehlern. Genau, genau. Dann würde ich sagen, sind wir durch für diese Sonderfolge. Wir starten natürlich dann auch rein mit den ganzen anderen Sportevents. Wimbledon startet, wenn wir die nächste Folge aufnehmen. Die Tour de France fährt da schon ihre dritte Etappe in Italien. Also es geht, Schlag auf Schlag und wenn ich in unseren Terminkalender gucke, spricht nichts gegen Montag, also hören wir uns Montag wieder. Am 1. Juli dann schon. Die Tage werden wieder kürzer, Benni.
Ganz genau, aber das heißt natürlich nicht, dass ihr weniger von uns bekommt, wie du richtig gesagt hast. Bis Montag und viel Spaß mit den Achtelfinals.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benni und David.